ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen am Sonntag. Es sind noch 10 Wochen, die ihm bleiben, um jene Frau noch einzuholen, die scheinbar nichts anficht. Erst hat er mit dem Säbel versucht, sie zu treffen, als er ihr wütend vorwarf, sich dem Duell zu entziehen. Das sei ein Anschlag auf die Demokratie. Doch Angela Merkel parierte leichtfüßig, wich aus und ließ Martin Schulz' Attacke ins Leere laufen. Eine Kampftaktik, die sehr erfolgreich zu sein scheint. Denn der Kanzlerkandidat der SPD konnte bis jetzt keinen Treffer setzen. Doch nun läuft er erneut an und will mit einem konkreten Deutschlandplan punkten. Oliver Körr berichtet.
Der Kandidat schaut auf das Land, das er gerne regieren möchte. In diesem Fall auf den westlichsten Zipfel dieses Landes, Aachen und Würselen.
Naja, jetzt ist mein Zuhause hier. Ne? Da kriegt mich auch keiner weg. Also so oft ich kann, bin ich hier und ich bin halt hier zu Hause.
Eigentlich will er aber weg hier nach Berlin. Auf dem Weg Richtung Kanzleramt zeigt sich Martin Schulz möglichst nah bei den Leuten. Es ist Sommer, auch wenn man das in diesen Tagen dazu sagen muss. Und Schulz ist medienwirksam auf Sommertour. Keine Schutzbrille bleibt unaufgesetzt, kein Ball ungetreten. Jede Kirche wird er nicht besuchen können, aber wo immer er hinkommt in dieser Woche, der G20-Gipfel, die Gewalt dort und die Rolle von SPD-Bürgermeister Scholz verfolgen ihn bis in den letzten Winkel der Republik.
Die Einladung nach Hamburg war eine Einladung der Bundesregierung. Die Vorfälle in Hamburg betreffen also die Bundesregierung insgesamt und damit auch die Chefin der Regierung, die auch Vorsitzende einer Partei ist.
Wenn er ohnehin die ganze Zeit darüber sprechen muss, dann muss er natürlich auch mal hin. Schulz in der Schanze, da wo die Krawalle eskaliert sind. Er will sich demonstrativ hinter Olaf Scholz stellen, aber da stellt sich seine Widersacherin heute auch hin.
Wir haben das gemeinsam gestaltet und dabei sind auch Dinge passiert, die absolut nicht akzeptabel sind. Und dafür habe ich genauso die Verantwortung wie Olaf Scholz und drücke mich auch nicht davor.
Merkel war übrigens auch auf Sommertour, nur ein bisschen anders. Eine Bühne in Neuharlinger Siel, eine Bühne in Heiligenhafen, eine Bühne in Kühlungsborn, eine Bühne in Zingst und 4-mal fast die gleiche Rede.
Ich sage, wir wollen nicht die Steuern erhöhen, aber die kleinen und mittleren Einkommen wollen wir entlasten. Und die CDU wird den Soli für alle abbauen, aber auch wieder nicht für einige, sondern Schritt für Schritt für alle.
Die Botschaft so oft wiederholen, bis es die Ersten nicht mehr hören können, das ist eine Wahlkampfstrategie. Martin Schulz entscheidet sich für eine andere, jede Woche ein neues Thema aufbringen. Heute eine Pflicht zum Investieren. Das will Schulz dem Staat verbindlich vorschreiben.
Neben der Schuldenbremse brauchen wir also eine Mindestdrehzahl für Investitionen. Was ist uns eigentlich wichtiger? Steuergeschenke an Reiche zu verteilen oder dafür zu sorgen, dass es in der Schule nicht durchs Dach regnet?
Klingt für seine Zuhörer überzeugend, für die Gegenkandidatin allerdings nicht. Die lässt den Aufschlag im ARD-Sommerinterview ins Leere laufen.
Wir können zurzeit das Geld, was wir haben, nicht ausgeben. Und deshalb sagen wir von der Union im Regierungsprogramm, wir müssen unbedingt die Planungsverfahren beschleunigen.
An Konfrontation mit dem Gegner hat Merkel offenbar noch kein so großes Interesse. Dann lieber Sommertour, wo ihr die Autogrammwünsche und Blumen und manchmal sogar die Herzen auch ohne inhaltliche Auseinandersetzung zufliegen.
Dies war wohl das wichtigste Telefongespräch seines Lebens. Der türkische Präsident Erdogan meldete sich von seinem Urlaubsort im Fernsehstudio und rief seine Landsleute dazu auf, sich den Panzern auf Istanbuls Straßen in den Weg zu stellen. Das war gestern vor genau einem Jahr. Und seit dem gescheiterten Putsch hat Erdogan keinen Zweifel daran gelassen, dass sein Volk darauf zu hören habe, was sein Gebieter sagt. Und wie zum Beweis gab es gestern zum Jahrestag diese Machtdemonstration auf die Ohren. Wer telefonierte, der hörte zunächst eine Sprachnachricht seines Präsidenten. Für die Erdogan-Gegner ein weiteres, unerhörtes Zeichen dafür, dass andere Stimmen in der neuen Türkei nicht mehr erwünscht sind. Bernd Niebrügge.
Der Präsident kommt und seine Anhänger jubeln ihm auf der Gedenkfeier begeistert zu. Dem Mann, dem sie ihre Demokratie in die Hände gelegt haben. Dem Mann, der in der Putschnacht für sie Held und Retter der Republik geworden ist. Und es ist der so volksnahe Landesvater, der sich mit einer Audionachricht über alle Handynetze direkt an seine Bürger wendet, noch während er auf den Feierlichkeiten spricht. Als Ihr Präsident gratuliere ich Ihnen am 15. Juli zum Tag der Demokratie und der nationalen Einheit. Möge Gott Erbarmen mit unseren Märtyrern haben. Überraschte Freude bei den Anhängern. Schweigen dagegen bei den anderen. Faruk Gergelioğlu hätte sich ein Erbarmen seines Präsidenten gewünscht. Dieses von ihm veröffentlichte Protestbild mit leeren Kindersärgen, bedeckt von der türkischen Flagge und der Flagge der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK, kosteten dem Internisten seine Stellung im städtischen Krankenhaus. Nachdem ich diesen Post, der den Frieden thematisiert, gemacht habe, bin ich suspendiert worden. Ich hatte bei dem Post eigentlich etwas ganz Normales gesagt. Ich arbeite ja seit Jahren für Menschenrechte, war auch bei anderen Plattformen Sprecher und ich mache schon seit langem in den sozialen Medien Friedensaufrufe. Faruk gehört zu der Gruppe Recht und Gerechtigkeit, ein Menschenrechtskreis gläubiger Muslime. Viele sind Akademiker, arbeiten oft als Wissenschaftler. Die Gruppe hat in den sozialen Medien inzwischen Zehntausende Follower und versteht sich als Opposition. Aktuell arbeiten sie mit diesen öffentlichen staatlichen Listen, auf denen über 100.000 entlassene Staatsbedienstete mit vollem Namen stehen. Faruks Gruppe will nun einzelne Schicksale veröffentlichen. Die Entlassungen sind keine Aktion gegen den Putsch oder dafür, einen Putsch zu verhindern. Das ist eine Versetzungsoperation gegen die Opposition. Denn es ist doch gar nicht möglich, dass so viele Menschen Putschisten oder Terroristen sind. Präsident Erdogan betonte bei den Gedenkfeiern immer wieder die Bedeutung der Religion. Nationalismus und Glaube finden so für ihn und seine Anhänger zueinander. In der Putschnacht hat unsere Nation nur mit ihrem Glauben Waffen besiegt. Wer kann eine Nation bezwingen, die mit Gottesrufen gegen Panzer kämpft? Faruk und die anderen gläubigen Menschenrechtler kritisieren die Instrumentalisierung der Religion durch die Regierung. Die Macht liegt zwar jetzt in den Händen einer islamischen Gruppe, aber wenn Sie die wirklichen islamischen Regeln betrachten, dann sehen Sie, dass das, was jetzt im Namen des Islam gemacht wird, ein Missbrauch der Religion ist. Während am Bosporus die einen Sieg und Zukunft feiern, wollen Sie hier weiter nach den Schicksalen der entlassenen Staatsbediensteten suchen.
Während es in der Türkei eine unabhängige Justiz praktisch gar nicht mehr gibt, dreht Justitia in Polen den Bürgern mindestens schon den Rücken zu. Die konservative Regierungspartei arbeitet hier an einem beispiellosen Umbau des Rechtswesens, indem sie zunächst das Verfassungsgericht kaltstellte, um unliebsame Richter durch ihr Geneme austauschen zu können. Und jetzt will die Regierung auch alle übrigen Gerichte unter ihre Kontrolle bringen. Krieg von Petersdorf über den polnischen Rechtsstaat, der langsam zu Grabe getragen wird.
Eine schweigende Menge hat sich mit Kerzen vor dem höchsten Gericht versammelt. So demonstrieren sie für die Unabhängigkeit der Justiz. Wird sie Schritt für Schritt entmachtet, damit die Regierung ungestörter regieren kann? Organisiert wurde der Protest von Christian Markiewicz. Er ist Chef der Richtervereinigung Justitia. Seit Tagen steht er unter extremer Anspannung. Reaktionen gibt es Tag und Nacht. Ich schlafe nur 3 bis 4 Stunden. Die Situation ist tragisch. Ich bange, ob ich am Morgen noch in einem Rechtsstaat aufwache oder schon in einem Staat, wo es nur noch eine Macht gibt, der die Gerichte zu 100% untergeordnet sind. Nachdem die Regierungspartei bereits mehr Kontrolle über die Besetzung von Richterstellen bekommen hat, ist nun das höchste Gericht dran. Es entscheidet immerhin über die Rechtmäßigkeit von Wahlen oder über die Finanzierung von Parteien. Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass die jetzigen Richter gehen sollen, mit Ausnahme derer, mit denen der Justizminister zufrieden ist. 100 Jahre höchstes Gericht steht da, aber zum Feiern ist niemandem zumute. Wenn das so weitergeht, werden wir kein unabhängiges Gerichtswesen mehr haben. Die Kontrolle über die Gerichte hat dann nur die Partei, die jetzt regiert. Die Protestbewegung, die zuletzt lahmte, ist offenbar aufgewacht. Die ersten Demonstrationen gab es schon am Nachmittag. Das ist ein sehr wichtiger Moment für uns. Wenn wir die Unabhängigkeit des höchsten Gerichts nicht verteidigen, dann wird man mit uns alles machen können. Die Gewaltenteilung ist bedroht. Der Justizminister kann die Gerichte nun mit seinen eigenen Leuten besetzen. Sie hier kämpfen für eine unabhängige Justiz. Der Peace-Parteichef Kaczynski aber hegt seit langem nur Verachtung gegen sie. Die polnische Justiz leidet unter dem Zerfall der moralischen Prinzipien, beruflich und auch allgemein. Beispiele dafür gibt es genug. Die deutliche Botschaft an die Justiz: lieber keinen Ärger mit der Regierung riskieren. Wie aber sollen Richter frei entscheiden, wenn sie diesen Druck spüren, sorgen sich viele. Es gab stets Kritik an der polnischen Justiz, viel zu langsam, zu ineffizient hieß es. Aber jetzt, wo viele Angst um die Demokratie bekommen, tritt das zurück. Und es spricht einiges dafür, dass Krystia Markiewicz weitere schlaflose Nächte verbringen wird. Der Protest ermutet ein bisschen an wie eine Trauerfeier.
Zwei Tage nach dem Anschlag auf dem Tempelberg in Jerusalem hat die israelische Regierung den Zugang zu der heiligen Stätte wieder geöffnet. Die Nachrichten mit Judith Rakers.
Zugleich wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Die Gläubigen müssen durch neu aufgestellte Metalldetektoren gehen. Das soll verhindern, dass Waffen hineingeschmuggelt werden. Am Freitag waren bei einem Anschlag zwei israelische Polizisten und die drei Angreifer getötet worden. Der Tempelberg mit der Klagemauer sowie der Al-Aqsa-Moschee gilt Juden und Muslimen als Heiligtum. Israel und Frankreich haben in Paris an die Massenfestnahme von Juden während des Zweiten Weltkrieges erinnert. Französische Polizisten hatten vor 75 Jahren im Auftrag der deutschen Besatzer mehr als 13.000 Juden deportiert. Fast alle von ihnen wurden später in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten ermordet. Trotz der schlimmen Zustände in libyschen Lagern kommen immer mehr afrikanische Flüchtlinge in das Land. Das berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf das Analyse- und Strategiezentrum Illegale Migration des Bundesinnenministeriums. Demnach wissen viele von ihnen schon vor ihrer Flucht, dass in den Lagern Menschen von Schleusern ausgebeutet werden. Davon ließen sie sich jedoch nicht abschrecken. Und wir kommen zum Sport. Der Schweizer Roger Federer hat das Tennisturnier in Wimbledon gewonnen. Im Finale setzte sich der 35-Jährige gegen den Kroaten Marin Cilic in drei Sätzen durch. Damit konnte Federer einen historischen Sieg feiern.
Mit seinem 8. Titel krönt sich Roger Federer zum alleinigen Rekordhalter in Wimbledon. Federer im Finale gegen den Kroaten Marin Cilic von Beginn an der bessere Spieler. Auch bei den seltenen längeren Ballwechseln hat der Schweizer das bessere Ende, meist auf seiner Seite. Die Folge, der erste Satz geht mit 6:3 an den 35-Jährigen. Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Federer dominiert Cilic mit zu vielen einfachen Fehlern. Schnell das Break für den Schweizer. Kurz darauf ruft Cilic den Turnierarzt. In Tränen aufgelöst sitzt der Kroate auf seiner Bank. Cilic lässt sich am Fuß behandeln, findet aber im Anschluss nicht mehr zu seiner starken Form der vorherigen Partien. So gewinnt Federer mit 6:3, 6:1 und 6:4 und bleibt im gesamten Turnier ohne Satzverlust. Als ältester Wimbledon-Sieger aller Zeiten schreibt ein sichtlich berührter Roger Federer wieder einmal Tennisgeschichte.
Die 15. Etappe der Tour de France hat der Niederländer Bauke Mollema gewonnen. In der Gesamtwertung bleibt weiter der Brite Christopher Froome an der Spitze. Die heutige Etappe führte über vier Anstiege im Zentralmassiv.
Lewis Hamilton gewinnt den großen Preis von England vor Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen. Der Silberpfeilfahrer dominiert sein Heimrennen vom Startweg bis ins Ziel und setzt damit auch in der Formel-1-Meisterschaft ein deutliches Zeichen. Denn sein Hauptkonkurrent Sebastian Vettel kommt über Platz 7 nicht hinaus. An beiden Ferrari lösen sich kurz vor Schluss die linken Vorderreifen auf und zwingen sie zu einem zusätzlichen Boxenstopp. Hamilton liegt nun nach seinem 4. Saisonsieg nur noch einen Zähler hinter Sebastian Vettel.
Kommen wir zu deutlich behäbigeren und sehr viel nützlicheren Fahrzeugen, die aber genauso wie die Rennautos seit jeher Männerträume beflügeln. Er heißt Dieter, Jürgen oder auch Gunther und ist ein Kerl, ein ganzer Mann. Sein Zuhause ist die Autobahn. Das Trucker-Sein versprach ein Leben in grenzenloser Freiheit und plüschigem Separé. Doch die rollende Romantik ist längst Geschichte. In Zeiten enger Lieferpläne ist vom alten Fernfahrer-Flair nicht mehr viel übrig. Über das letzte Laster des Lasters. Sabine Wilkopp und Jenny Rieger.
Es geht doch nichts über dieses alljährliche Gemeinschaftserlebnis Sommer, Ferien, Stau. Für die einen eine Plage, für ihn Inspiration pur. 3 Jahre lang hat Peter Piller die Rückansichten von LKW fotografiert, nicht nur im Stau. Entstanden ist dies. Eine rollende Bildergalerie, die eines deutlich zeigt: Die Lastwagen-Werbewelt ist oft weiblich. Vor allem am Heck, manche Frauen aber schaffen es auch hinters Steuer. Magdalena Bleiziffer ist so eine, die sich nicht auf die Rückwand eines Lasters verbannen lässt. Seit über 30 Jahren fährt sie Brummi, manövriert sich durch eine Männerwelt.
Wenn man anfängt zu fahren, dann hört man nie wieder auf.
Und so hängt sie quasi berufsmäßig hinter solchen Bildern, Stunde um Stunde, Kilometer um Kilometer. Zeit genug, ins Grübeln zu kommen. Was bitteschön transportiert dieser Laster? Maßgeschneiderte Kurzflüge? Und was wird wohl hier beworben? Kaffee, Fernreisen, Sofas? Manche dieser Bilderrätsel machen einfach sprachlos.
Oh, darf die nichts sagen, oder was? Legt sie Laminat? Tolle Arbeitskleidung. Beim Duschen in der Raststätte hier.
Ja, die Laster dieser Welt, sie stecken voller Geheimnisse und voller nackter Haut. Die Männer der Landstraße mag es freuen. Und die Frauen? Lust auf eine Revanche?
Ich glaube, ich würde mir keinen Mann auf den LKW drauf malen. Ich mag Lila. Ohne Männer drauf.
Lila ohne Männer drauf, auch ein Statement. Wenn auch vielleicht nicht so unterhaltsam wie dieses, mit dem richtigen Abstand betrachtet.
So, sehr unterhaltsam wird aber das Wetter, hoffentlich, Sven Plöger.
Ja, kann man sagen. Und als ich den Film gerade gesehen habe, Karin, musste ich auch so ein bisschen an meine eigene LKW-Zeit denken, wo ich mit einem 22-Tonner durch die Gegend gefahren bin. Jetzt aber zurück zur Meteorologie. Es gibt tatsächlich einen Sommerausbruch in den nächsten Tagen. Das Ganze wird dann aber schon wieder beendet mit Schauern und Gewittern. Kommen wir gleich zu. Wir gucken zunächst mal auf die Lage, die man hier bei uns sieht. Heute die Warmfront, Durchzug von dichteren Wolkenfeldern. Dann lockerte es sich schon allmählich auf. Aber zunächst mal möchte ich Ihr Augenmerk hierhin richten, und zwar nach Griechenland. Im Moment im westlichen Griechenland schon schwerste Gewitter, die unterwegs sind. Sehr gehäuft, eine dicke Front. Und dann wird sich dort morgen ein Tiefdruckgebiet einnisten. Und in den nächsten 24 Stunden, Achtung, gibt es vor allen Dingen im östlichen Griechenland, so knapp nördlich von Athen, 100 bis 400 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter. Also wirklich ein dickes Achtung an der Stelle, an dieser Stelle eben für Griechenland genannt. Als neulich am 29. Juni der Starkregen in Berlin war, waren das um die 200 Liter in 24 Stunden, in Oranienburg-Lenitz 253. Also, viel los dort. Jetzt kommen wir zu unserem Wetter. 15-Tage-Trend Köln. Sie sehen hier, was passiert. Zunächst mal gibt es viel Sonnenschein. Die Temperaturen flitschen quasi nach oben. Dann haben wir Mittwochtemperaturen um die 34 Grad. Da gibt es schon einzelne örtlich auch kräftige Gewitter. Und dann vermehrt die Gewitter zum Donnerstag, wenn die Temperaturen runtergehen. Morgen der Vormittag ist so gestaltet, dass sich in der Mitte Deutschlands ein paar Schauer ansiedeln. Da ist eine Kaltfront unterwegs. Im Norden freundlicher. Im Süden ist es ebenfalls freundlich. Nachmittags kommt die Front minimal weiter nach Süden voran, produziert vielleicht mal ein Gewitter. Ansonsten ändert sich wenig und die Temperaturen in der Nordhälfte liegen so bei 18 bis 23 Grad. Im Süden herrscht allerdings schon Sommer bis Hochsommer, 26 bis 31. Die Aussichten sehen so aus, dass wir dann am Dienstag den schönen Tag für alle haben. Richtung Schwäbische Alb, Richtung Schwarzwald, Richtung Alpen kann es erste Gewitter geben. Mittwoch dann die ganz große Hitze, 30 bis im Südwesten 36 Grad. Örtliche Gewitter können dann schon unwetterartig ausfallen. Aber Kalenderwoche 29 bringt also erstmal, Karen, ein Sommer-Comeback.
Dafür verabschiede ich mich jetzt. Danke, Sven, für die Aussichten und empfehle Ihnen natürlich wie immer sonntags Titel, Thesen, Temperamente, unter anderem mit einem Bericht über junge Muslime, die gegen Fundamentalismus und Terror kämpfen. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Pina Atalay und ich wünsche Ihnen einen guten sommerlichen Wochenanfang zumindest. Tschüss.